Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Ja, in Jesus haben wir die Liebe Gottes offenbart. In Jesus Christus ist die Liebe Gottes uns nahegekommen. Und ich lese einige Verse weiter in 1. Johannes 4, die Verse 16 bis 18. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Steile Worte, die uns Johannes hier übermittelt. Wir haben erkannt die Liebe, die Gott zu uns hat. Und wir haben geglaubt dieser Liebe, die er zu uns hat. Und ich frage mich, ist das so? Haben wir diese Liebe Gottes wirklich zu uns erkannt? Und glauben wir sie? Bedingungslos. Ohne Zweifel. Ohne Hintergedanken. Wir hatten eben eine tolle Segnungszeit. Und ich finde das wunderbar, wenn wir das tun. Aber meine Frage geht dahin, was erwartest du jetzt? Was erwartest du, was aus diesem Segen passiert? Ändert sich jetzt was in deinem Leben dadurch? Bei Eirik haben wir noch lange Zeit, das so zu sehen, wie sich das entwickelt. Aber bei manchem, der vielleicht jetzt auch gerade vor einer neuen Herausforderung steht, da geht's morgen los. Was erwartest du? Was wird morgen anders sein? Gott ist die Liebe. Grundsätzlich glauben wir an einen liebenden Gott. Aber ganz oft ist da auch ein Aber. Ich erlebe es dennoch immer wieder, dass ganz viele dem theoretisch zustimmen. Gott ist die Liebe. Doch in der Praxis ist das oft nicht so klar. Und viele dem liebenden Gott nicht so ganz über den Weg trauen. Kennst du wirklich die Liebe Gottes? Kannst du sie annehmen? So wie zum Beispiel Paulus sie im 1. Korintherbrief Kapitel 13 beschreibt. Und wir haben das jetzt hinlänglich bei den letzten Hochzeiten immer wieder gehört. Das ist einer der Kerntexte, die bei Trauungen natürlich immer gelesen werden. Und nochmal möchte ich ihn uns in die Erinnerung rufen. Die Liebe, von der Gott hier spricht, die ist langmütig, freundlich. Diese Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Auch bei Gott nicht. Sie lässt sich nicht erbittern. Gott lässt sich nicht gegen dich erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Diese Liebe hört niemals auf, wo alles andere aufhören wird. Soweit beschreibt es Paulus. Wir haben erkannt und geglaubt, dass Gottes Liebe alles erträgt, uns erträgt, alles hofft, alles duldet, sich nicht erbittern lässt. Glaubst du das? Mach mal ein kleines Experiment. Mach mal Folgendes. Zu Hause, in aller Ruhe, lest dir einmal den Text aus 1. Korinther 13 laut vor und schau dabei in den Spiegel. Häufig vermeiden wir diesen Blick. Wir vermeiden den Blick in den Spiegel, da das Bild, das uns dort entgegenkommt, das gefällt uns oft nicht, weil es unsere Mängel deutlich macht. Und ganz oft ist in uns die Angst oder die Befürchtung, Gott sieht mich so, wie ich mein Spiegelbild sehe. Die Liebe Gottes, wenn wir sie so erkennen und glauben, wie Gott sie uns in Christus offenbart hat, die wird dann so vollkommen in uns in dem Sinn, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, sagt unser Bibeltext hier. Und das ist die größte Zuversicht, die uns zuteil werden kann, dass wir aufhören, uns davor zu ängstigen, dass Gott mich verurteilen muss. Und mich auch nicht so anschaut, als ob er uns noch verurteilen müsste. Deshalb ist Jesus gekommen. Deshalb hing Jesus Christus an diesem Kreuz von Golgatha und hat unsägliche Qualen erlitten, damit wir das nicht mehr befürchten müssen. Im Glauben Jesus Christus anzunehmen, soll uns diese Zuversicht geben, dass Gott nicht dieses schräge Spiegelbild sieht in mir, was ich oft sehe. Der Gedanke der Zuversicht wird dann durch die Zurückweisung dieser Furcht weiterentwickelt in diesem Bibeltext. Und zwar dadurch, dass die vollkommene Liebe Gottes diese Furcht austreibt. Die Furcht, die erwartet Strafe. Die Liebe, die erwartet, ja, was erwartet die Liebe? Was erwartet sie? Was erwartest du davon? Ich glaube, die Liebe erwartet Rettung, dass ich gerettet bin. Die Liebe erwartet, dass ich angenommen bin. Die Liebe wartet, dass ich bestehen kann in Ewigkeit. Die Liebe erwartet, dass mir vergeben wird. Die Liebe erwartet, dass ich getröstet werde. Jesus hat es dir verheißen. Jesus hat diese Erwartung in dir verheißen. Und er gibt dir Zuversicht darin. Für mich ist es immer wieder ein Erlebnis, wirklich ein Erlebnis, Bonhoeffers Texte zu lesen, Bonhoeffers Briefe zu lesen. Ist jetzt gerade wieder so ein Buch von ihm rausgekommen, wo so der ganze Briefwechsel mit seinen Freunden und mit seiner Familie und seiner Verlobten abgedruckt ist. Ich finde das so krass. Da sitzt jemand im Gefängnis. Da sitzt jemand in äußerlich extrem schweren Situationen und diese Briefe, wenn du die liest, dann denkst du, deine eigene Situation, das ist doch Kikifax. Warum mache ich mir so viel Gedanken? Warum lehne ich mich so ab? Warum ist in mir so viel Zweifel und so weiter? Da ist jemand, der drückt das aus, der strahlt das aus, der hat diese Zuversicht von Gott empfangen. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Das ist diese Zuversicht, dass wir uns nicht verrückt machen, dass wir uns nicht ablehnen. Es ist nicht nur wichtig, sondern letztlich entscheidend, ob wir in dieser Zuversicht leben oder nicht. Ob wir in dieser Gewissheit leben, ich bin angenommen, Jesus liebt mich, Gott liebt mich, oder nicht. oder ob wir immer darum zweifeln und immer darum denken, hab ja doch nicht alles richtig gemacht, ist doch irgendwie, kann Gott ja nicht so zufrieden sein mit mir. Es ist entscheidend, ob wir in dieser Zuversicht, ich bin geliebt in Gott durch seinen Sohn Jesus Christus, leben oder nicht. Und es ist wichtig und entscheidend, dass die Tatsache, ob wir die offenbarte Liebe Gottes in ihrer wirklichen und in ihrer ganzen Dimension erkannt und erglaubt haben, beziehungsweise vollständig glauben. Es ist wichtig und existenziell. Denn Gott ist die Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott in ihm. Furcht ist nicht in der Liebe. Somit ist es dann ein schwerwiegendes Glaubensproblem, mit dieser Furcht zu leben und zu denken, auch vielleicht nur im Geheimen, Gott meint es nicht gut mit mir. Es bedeutet, dass ich letztlich die Liebe Gottes nicht empfange, nicht erlebe und betrogen bin um die Kraft und Zuversicht dieser Liebe, die mein ganzes Leben doch verändern soll. Mit dem Gefühl zu leben, Gott liebt mich nicht wirklich und ich muss mich vor ihm fürchten und er sucht nur meine Fehler, führt oft dazu, dass wir um die wahre Liebe Gottes beraubt werden, mit der er uns liebt. Und ich glaube nicht, dass wir das hinnehmen sollten. Entscheidend, ob wir Gottes Liebe in ihrer Ganzheit empfangen oder nicht, das hängt sehr maßgeblich mit unserem Gottesbild zusammen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du dir die Liebe Gottes selber verbaust. Ja, die gibt's. Indem du dich wissentlich und willentlich komplett gegen Gottes Willen und Gebot stellst und munter darin bleibst. Du munter drauf lossündigst und stur daran festhältst und alle Versuche Gottes, dich umstimmen zu lassen, schlägst du aus. Dann brauchst du dich nicht wundern, dass du Gottes Liebe nicht spürst. Bekenne deine Sünde, kehr um und fertig. Aber ich glaube, das ist eher die Ausnahme bei uns. Ich sehe, dass viel mehr Christen Jesus lieben und ihm nachfolgen wollen. Ihm und Gott. Und sie wollen Jesus und ihren Vater im Himmel wirklich nah sein. Von ihm anerkannt und geliebt sein. Sie bemühen sich, seinen Willen zu tun und erleben natürlich auch immer wieder ihr eigenes Versagen darin. Leiden darunter und haben Angst dafür jetzt von Gott verworfen zu werden. Ich kenne so viele Menschen, die da ihre Probleme und Nöte haben. Und je mehr sie sich davor fürchten, umso mehr geht ihr Gottesbild weg von einem liebenden Gott hin zu einem rächenden und strafenden Gott. Unser Gottesbild ist entscheidend, wie wir Gottes Liebe wahrnehmen. Das Problem ist eigentlich, ein Mensch mag sich Gott als liebend und barmherzig, fürsorglich und so weiter vorstellen und zugleich unter einem erdrückenden Gottesbild leiden. Mich gefragt, woher das kommt. Ich habe so verschiedene Situationen, so aus der Seelsorge, aus meinem Lebenshintergrund so im Kopf und davon möchte ich euch berichten. Das erste Beispiel, ein Junge, kleiner Junge, so wie Hauke, oder vielleicht ein bisschen größer, der hatte heimlich Bonbons genascht und seine Mutter hat ihn erwischt. Da sie eine fromme Frau war und ihre Kinder im Glauben erziehen wollte, verwickelte sie ihren Sohn in folgendes Gespräch. Mein Junge, weißt du denn nicht, dass der liebe Gott dich immer sieht und alles beobachtet, was du tust? Wie viele Menschen sind mit solchen Fragestellungen aufgewachsen? Klar, Mama, weiß ich das, sagt der kleine Junge. Es kommt ein bisschen anders, wie ihr denkt, die Geschichte. Dann ist dir ja auch klar, dass er dich eben in der Küche gesehen hat. Ja, klar, er hat mir zugesehen. Und was hat er wohl gesagt, als er sehen musste, was du gemacht hast? Nun, er hat gesagt, mein Lieber, du und ich, wir sind alleine hier in der Küche. Du kannst ja zwei Bonbons nehmen. Ja. es ist wirklich so passiert. Ich kenne diese Geschichte. Das Bild von Gott, das der Junge in sich trug, war gesund. Es war das Bild eines guten Freundes. Und seine Mutter hat da sicherlich hier maßlos übers Ziel hinausgeschossen. Aber im Grundsatz hat sie ihm ein Bild vermittelt von Gott, was gut war. Wir machen ja alle Fehler, das muss uns klar sein. Und wir denken, das ist so eine katastrophale Geschichte. Nein, du hast nicht. Ein ganz anderes Beispiel. Vielleicht kennen welche einen Text, ein Gedicht von Martin Buber. Der hat mal so ein Trostgedicht geschrieben. Es geht ungefähr so, ich kriege das nicht mehr ganz hin. Wo ich gehe, du. Wo ich stehe, du, und gemeint ist Gott. Du, du, du. Ergeht's mir gut, du. Wenn's weh mir tut, du. Oben, du, unten. Wohin ich mich wende, an jedem Ende, nur du. Gott ist da. Und dieses Gedicht stand bei meinem Praktikumsleiter ganz am Anfang meiner Ausbildung auf dem Tisch, an dem er Besprechungen und Seelsorge machte. Es sollte Trost spenden. Und das tat es für gewöhnlich auch. Eine Frau, die große Nöte hatte, kam zum Gespräch. Und ich durfte dabei sein. Ihr Problem war, sie hatte ganz große Schuldkomplexe und konnte sich nicht vergeben und sich folglich auch nicht mehr annehmen. Ich habe festgestellt, das ist kein sehr seltenes Problem. Und diese Frau, die las die Zeilen und kein bisschen Trost war für sie darin enthalten. Im Gegenteil, sie empfand diese Worte völlig bedrohlich. Dieses große Du, von dem da die Rede war, also Gott, war nämlich aus ihrer Sicht ein allgegenwärtiger Polizistengott, der immer nur alles bewertete, was sie tat oder nicht tat. Der ständig auf der Lauer liegt und jedes kleine Vergehen hart ahndete. Das war ihr Bild. Und dann so ein Text, dass er immer da ist. Das hat ihr Angst gemacht. Gott war für sie nicht der große Freund wie für den kleinen Jungen. Gott war ihr Gegner, ihr vermeintlicher Gegner. Beide, der Junge und die Frau, waren christlich erzogen worden. Und dies in aller Unvollkommenheit, wie wir halt nun mal erziehen. Wie wir als Eltern das auch immer wieder machen. Wie mochte es kommen, dass diese unterschiedlichen Gottesbilder in ihren Herzen waren? Und ich sage im Herzen aus gutem Grund. Denn man muss die Bilder im Kopf von denen im Herzen auch unterscheiden. Was dir deine Eltern, Lehrer, Pastoren, Seelsorger, andere Leute über Gott sagten, das hat das Bild geprägt, das du von ihm hier im Kopf hast. Es ist sozusagen dein bewusstes Glaubensbekenntnis, deine Theologie. Hingegen, wie deine Eltern und andere dir nahestehenden lebten, nicht was sie dir gesagt haben, sondern wie sie gelebt haben. Das hat das Gottesbild in deinem Herzen geprägt. Nun können diese beiden Bilder, die wir in uns haben, komplett unterschiedlich werden. Du weißt hier, das ist ein liebender Gott. Du spürst hier, das ist ein vernichtender Gott. Im Kopf magst du dein Glaubensbekenntnis, zum Beispiel Gott ist gut, von vorn bis hinten für richtig halten. Doch das Herz kann dabei ungläubig sein, kann sich ängstigen und sorgen, als ob Gott nicht gut wäre. Doch vom Bild im Herzen, nicht von dem im Kopf, hängt ab, was für dich im Leben und Sterben, also alles, was existenziell wirklich wichtig ist. Nicht, was du weißt, sondern was hier drin ist. Ob du gehetzt oder im Frieden, in Sorge oder Vertrauen lebst, gelangweilt bist oder erfüllt, in ständiger Angst um dein Wohlergehen oder um die Liebe Gottes ist, die dir die Furcht austreibt. Was für ein Bild von Gott, nicht weißt du, sondern trägst du im Herzen. Deshalb die große Frage, wie kannst du das Bild von Gott in deinem Herzen ändern? Nicht nur in deinem Kopf. Falls es dir Angst, falls es dir Druck, falls es dir Sorge, Hetze oder andere Nöte bereitet. Gut, kannst dich entscheiden, ab heute soll Gott mein Freund sein, wie bei dem kleinen Jungen, sodass ich mich nicht mehr hetzen, sorgen und fürchten muss, weil nun Gott für mich ist und mir deshalb nichts mehr schaden kann. Ein solcher Entschluss ist sicherlich hilfreich, aber er befreit dich noch nicht von der Not. Denn dein Herz wird nicht zugleich von Worten und Entschlüssen berührt und verändert. Dein Herz kann wirklich nur Gott erneuern, durch seinen Heiligen Geist. Und dein Herz kann lernen, neues Lernen. Vielleicht liegt der Schlüssel für diese Problematik und diese Lösung dieser Problematik wirklich in einem ganz bekannten Wort. Nämlich zu beten, ob alles Arbeiten nichts nütze und Arbeiten, ob alles Beten nichts nütze. Gedanken, Worte, vor allen Dingen Gottes Worte, weil die tun, was sie sagen. Entschlüsse, die können zwar nicht zugleich, nicht direkt das Bild im Herzen erneuern, aber das im Kopf. Und dann fängt es an, auch das Herz zu verändern. Wenn du dich also mit allen Kräften, die dem Kopf zur Verfügung stehen, also mit Verstand und Willen gegen den Gott der Angst entscheidest und dich bewusst für den Gott der Liebe, dann wird Gottes Geist Stück für Stück dein Herz erneuern, dein Herz in das neue Bild im Kopf angleichen. Jesus Christus immer wieder einzuladen, Herr, verändere das Bild Gottes in meinem Herzen. Der erste Schritt ist also, sich ganz neu bewusst zu machen, wie ein Gott der Liebe wirklich ist. Suche in der Bibel, wie Gott beschrieben wird. Bitte um Offenbarung im Gebet. Frage deine Glaubensgeschwister, deshalb machen wir das oft mit den Zeugnissen. Finde Zeugnisse darüber, wie großartig Gott ist. Entlarve die Lügen in deinem Kopf über Gott und stärke das wahre Bild Gottes in deinem Kopf. Hinterfrage auch durchaus einmal deine Theologie, ob sie denn wirklich mit Gottes Wort übereinstimmt. Die christliche Botschaft, so habe ich es mal gelernt, ist wie ein Buch mit verschiedenen Titeln. In meiner theologischen Ausbildung wurde mir vermittelt, dass es in dem Buch mit dem Titel Gottes Eigenschaften lauter Kapitel gäbe, die gleichrangig hintereinander stünden. Kapitel wie Gott als Schöpfer, Gott als Richter, Gottes Liebe und so weiter. Jedoch bei diesen gleichrangigen Eigenschaften Gottes konnte ich mir nie sicher sein, welche dieser Eigenschaften er mir jetzt zuwenden würde. Wie die Gewissheit erlangen, dass er als mein Schöpfer mich nicht als ein Gefäß bereitet hat, das er zur Verdammnis bestimmt hat. Und was Gott den Richter betrifft, wie konnte ich wissen, ob ich nicht doch bei einer Versuchung doch mal abtrünnig würde, weil ich kann meine Hand nicht für mich ins Feuer legen und er mich dann doch in die ewige Verdammnis wirft. Wie sollte bei all diesen Ängsten vor Gott noch Raum für die Liebe zu ihm sein? Denn so sagt es der Predigttext, Angst ist nicht in der Liebe. Doch das gilt auch umgekehrt. Liebe ist nicht in der Angst. Angst und Liebe, sie schließen einander aus. Deshalb gebe ich dem Buch von den Eigenschaften Gottes einen neuen Titel. Es heißt nun Gottes Liebe. Und die einzelnen Kapitel sind dieser Liebe untergeordnet und weisen uns zu dieser Liebe. Ja, auch Gottes Gerechtigkeit ist immer ein Heilsangebot und ist aus der Liebe motiviert. Die Liebe, und die ist nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift, nicht ein Gut neben anderen, sondern das Höchste. Dieser Liebe zu vertrauen, ist gleich Glaube. Dazu entscheide ich mich mit dem Kopf. Ich entscheide mich, wie in dem bekannten Lied ausgedrückt, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Aber es folgt noch ein Schritt, das ist der erste Schritt. Es folgt noch ein zweiter Schritt und das ist aus meiner Sicht ein geistlicher Schritt. Ich fange an, konkret auszusprechen, dass die Lügen über Gott in meinem Herzen mich nicht mehr binden dürfen. Weil es gibt auch eine Realität, die Gott, die gegen Gott kämpft. Eine satanische Realität, die nicht will, dass ich Gott als den liebenden Gott verstehen lerne. Und die wird immer versuchen, mir einzureden, dass Gott es nicht so meint, wie er sagt. Und daraus entstehen Bindungen. Er hat die Macht und die Kraft, uns zu binden, auch manchmal mit solchen Gedanken. Aber Jesus Christus hat alles Böse mit ans Kreuz genommen. Und er hat die Macht Satans gebrochen. Aber wir müssen es auch in Anspruch nehmen. Im Namen Jesu zerbreche ich diese geistlichen Fesseln. Nicht ich. Das mit dem Kopf, das kriege ich hin. Da kann ich was tun. Geistlich was zu zerbrechen, das darf ich oder kann ich nur im Namen Jesu. Ich habe selber da keine Autorität. Aber Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha seine Autorität aufgerichtet. Und als seine Kinder dürfen wir im Glauben diese Autorität nutzen. Im Namen Jesu zerbreche ich diese geistliche Fesseln. Und wenn ich das selber vielleicht nicht auf die Reihe kriege, dann nehme ich mir vielleicht Hilfe in Anspruch, Seelsorge in Anspruch, die mit mir zusammen diese Fesseln lösen. Ich bete in Jesu Namen, nagle ich die Angst, nicht angenommen zu sein, die Angst, nicht zu genügen, was immer für eine Angst dich da bewegt, das falsche Gottesbild. Ich nagle das ans Kreuz. Ich breche jede Übereinkunft, die ich mit diesem Gedanken bewusst oder unbewusst getroffen habe. Ich drücke das so aus, so formell. Und ich tue Buße darüber, dass ich diesen Gedanken erlaubt habe, Macht über meinen Glauben, mein Handeln und mein Leben zu übernehmen. Und ich bitte dich jetzt, Vater im Himmel, schicke diese Gedanken jetzt fort und schenke mir anstelle dieser falschen Gedanken ein wahres Bild deiner Liebe. Und dann mache ich ein dickes Amen drunter. Ich möchte schließen. Ich komme aus einem Elternhaus, in dem Glaube keine große Rolle spielte. Aber ich habe was erlebt, was mich sehr geprägt hat. Ich bin als 5-jähriges Kind, sind meine Eltern irgendwie ausgewiesen und die hatten irgendwie keinen Babysitter organisieren können. Und die haben mich alleine gelassen. Mit Sicherheit nicht aus bösem Willen oder irgendwie sowas. Die hatten wahrscheinlich keine große andere Wahl, weil mein Vater oft erstmal abends auch weg musste. Und die hatten irgendeine Verpflichtung. Und ich kann mich an diesen Abend noch erinnern, als wäre der gestern gewesen. Ich bin nachts oder abends wach geworden, das war ein Sommerabend, es war noch hell draußen, die Vögel zwitscherten, die Rollladen waren runter, mein Fenster war auf Kipp. Kein Mensch im Haus, beziehungsweise in der Wohnung, wir wohnten in der Wohnung. Kein Mensch da. Ich bin aufgestanden, rumgegangen, keiner da, keiner da. Ich bin wieder zurück ins Bett und irgendwie muss ich wohl angefangen haben zu weinen. Und wir hatten eine Nachbarin, eine ältere Dame, die wohnte 2 Etagen über uns, die das wohl gehört hat. Und die stand draußen vorm Fenster und hat gefragt, was los war. Und ich war allein. Und sie konnte nicht reinkommen, weil sie keinen Schlüssel hatte. Ich war ganz alleine und ich habe die ganze Zeit geweint, bis meine Eltern irgendwann nachts wiederkamen. Denk mal, ist nicht so schlimm, passiert manchmal. Dazu kamen aber noch andere Dinge dazu. Später bin ich in einer Situation aufgewachsen, wo eigentlich es immer wieder dazu kam, dass meine Eltern, wenn Konflikte waren, nie drüber geredet haben. Es war einfach Stille. Es war einfach Stille und kein Gespräch darüber. Es fühlte sich für mich immer an, diese Situation, wie als kleiner Junge. Das hat mein Leben in meinem Herzen, in meiner Seele wirklich kaputt gemacht. Und das ging nicht weg. Das ging nicht weg, als ich 20 war und ich versucht habe, da einen großen, coolen Max zu sein. Diese Angst, verlassen zu sein, die war immer drunter. Es ging nicht weg, als ich zum Glauben kam. Als ich Jesus Christus mein Leben übergeben habe. Ich habe mich ganz toll gefühlt. Vieles an Depressionen ist weggegangen. Aber eins blieb. Ich war mir nie sicher, ob ich wirklich angenommen war. Das ging auch nicht weg, als ich geheiratet habe. Für meinen Partner ist das schwierig, das auszuhalten. Der kann da nichts für. Und in jeder Kleinigkeit sah ich immer das Problem, ich werde verlassen. Es ging viele, viele Jahre, da war ich schon ein gut Stück über 40, als das meiner Seelsorge hochkam, in einem Seminar. Und ich habe das tatsächlich dann in Jesu Namen mit jemandem zusammen, der mir geholfen hat, der mit mir zusammen gebetet hat, dieses Gefühl, dieses, was da in meinem Herzen war, ans Kreuz gebracht. Ich habe vorher wirklich viel darüber nachgedacht, viel darüber gelesen, wie Gott ist und dass er das nicht tut und alles. Das war in meinem Kopf klar. Ich habe das auch geglaubt. Aber in meinem Herzen war es noch nicht klar. Und erst dann ist es klar geworden, als wir es wirklich ans Kreuz gebracht haben, als wir darum gebetet haben und Gott so gnädig war, durch seinen Heiligen Geist mein Herz zu berühren. Diese Angst habe ich nicht mehr. Ich habe noch viele andere Ängste, aber diese Angst ist weg. Wirklich weg, zur Ehre Gottes. Aber immer wieder muss ich mir klar machen, Gott verlässt mich nicht. Und ich habe das vor Gott ausgesprochen, ich habe gebetet. Mein Kopf, da muss ich mein Bild verändern, aber auch in meinem Herz. Kopf kann ich praktisch tun, mein Herz muss ich geistlich dran. Darf Gott dein Bild von ihm heilen?